ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Fast auf den Tag genau 34 Jahre ist es nun her, dass Klaus Berninger aus Wörth am Main an der bayerisch-hessischen Grenze verschwunden ist. Er war 16 Jahre alt, wollte eigentlich nach einem Nachmittag mit Freunden nach Hause, doch er kam nie an.
Als ich an dem Donnerstagabend heimkam, hat die Mutter schon den Klaus vermisst. Und da war der ganze Familie ziemlich bald klar, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht, dass da irgendwas passiert ist, weil es hat nicht seinem Charakter entsprochen, nicht zu kommen, sich nicht zu entschuldigen. Ja, hat sich ja dann leider auch bestätigt.
Sagt Karin Berninger, die ältere Schwester von Klaus Berninger. Einen Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember 1990, wird er gefunden, doch er lebt nicht mehr. Bis heute ist unklar, wer dafür verantwortlich ist. Über diesen Fall und was ihn so rätselhaft und scheinbar unlösbar macht, wollen wir in unserer heutigen Podcast-Folge ARD Crime Time sprechen. Dafür ist mein Kollege David Kopp wieder einmal bei mir im Studio. Hallo David, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Salut Anne.
Mein Name ist Anne Eichhorn und ich darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Folge des ARD Crime Time Podcasts begrüßen. Den Podcast mit herausragenden True Crime Recherchen werbefrei zu hören in der ARD Audiothek. Lieber David, unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich schon. Du warst öfter hier zu Gast und hast über deine Recherchen gesprochen. Du bist auch schon lange als Reporter in Sachen True Crime unterwegs, schreibst für unseren Podcast und machst Fernsehbeiträge. Was hat dich denn dieses Mal zum Fall Klaus Berninger geführt?
Ja, ein Schwerpunkt meiner Arbeit sind ja Kriminalfälle, die seit langem nicht gelöst sind. Und genau in solch einem Fall hat die Polizei in Bayern im Jahr 2022 die Ermittlungen wieder aufgenommen, hat einen mehr als 30 Jahre alten Fall im wahrsten Sinne des Wortes wieder ausgegraben. Und davon habe ich dann gelesen und gelesen, wie umfangreich mit hohem Personaleinsatz da nach Spuren gesucht wird und nach Ansätzen. Es wurde dann überregional berichtet und darauf bin ich aufmerksam geworden und habe mich gefragt, ja, wie stehen da eigentlich noch die Chancen, da was rauszubekommen?
Wir reden ja hier über einen Cold Case, da gestalten sich die Ermittlungen schwierig und langwierig. Das werden wir dann heute noch im Detail erfahren. Du bist jetzt auch eine Weile schon mit diesem Fall beschäftigt. Warum ist es dir denn so wichtig, diese Fälle zu begleiten und da dran zu bleiben?
Dranbleiben ist ein gutes Stichwort. Interessant ist einfach dieser lange Atem, den die Ermittler haben müssen. Sie müssen auch mit den Fehlern, die damals zu Beginn der Ermittlungen gemacht worden sind, zurechtkommen. Und als Laie fragt man sich natürlich dann immer, lohnt sich dieser Aufwand so Jahrzehnte später noch? Wenn damals kein Täter gefunden wurde, ja warum denn heute?
Du hast auch mehrere Beiträge über den Fall Klaus Berninger umgesetzt für die ARD-Sendung Brisant. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich die Filme von David Kopp auch ansehen. Zu finden sind sie in der ARD-Mediathek. Die Links dorthin finden Sie wie immer in unseren Shownotes. David, bevor wir den großen Zeitsprung machen, erstmal ein kleiner Schritt zurück. Du hast gesagt, du bist 2022 das erste Mal auf den Cold Case aufmerksam geworden.
Ja, genau.
Weil die Polizei sehr medienwirksam die Ermittlungen neu aufgenommen hat. Was genau ist da passiert?
Ja, damals im Frühjahr 2022 hat die Polizei eine Infoveranstaltung veranstaltet. Das war der ganze Auftakt in der Öffentlichkeit zu den neuen Ermittlungen. Die Einwohner wurden ermutigt, sich zu erinnern, doch noch Hinweise zu geben an die Polizei. Und wenige Tage später sind dann auch noch sehr, sehr viele Polizisten von Haustür zu Haustür gegangen und haben die Anwohner befragt, jeden Einzelnen. Die Gegend wurde später noch neu abgesucht, also die Gegend um den Fundort der Leiche. Da wurde eine ganze Menge getan.
Das klingt tatsächlich nach ordentlich Bewegung und Tatendrang, der da an den Tag gelegt wurde. Und wir werden in dieser Folge noch im Detail darüber sprechen. Ich hatte anfangs auch erwähnt, wir sind in Wörth am Main, eine Stadt an der bayerisch-hessischen Grenze. Und du warst für deine Recherchen mehrmals dort. Was ist das denn für eine Stadt? Wie sieht's da aus? Wie können wir uns das vorstellen?
Das ist eine kleine Stadt im Maintal, idyllisch gelegen, mit hügeliger Landschaft außenrum. Die Stadt hat rund 5000 Einwohner. Nicht alle, aber viele kennen sich sicherlich untereinander und die meisten kennen wohl auch den Fall Klaus Berninger.
Und was haben die neuen Ermittlungen dann für Reaktionen hervorgerufen? Wie groß war das Interesse von Seiten der Einwohner?
Also zu dieser Infoveranstaltung, die hat in einer Sporthalle stattgefunden. Man muss sich das so vorstellen, da gab es eine kleine Bühne unter dem Basketballkorb und da saßen dann so 5 Beamten an einem langen Tisch. Und zu der Veranstaltung sind 150 Leute gekommen, hatten Interesse daran, was die Polizei zu sagen hatte. Vorher wurde schon mit Plakaten auf die Veranstaltung aufgerufen. aufmerksam gemacht. Also das war für jeden sichtbar und das war sicherlich auch dann Stadtgespräch. Und soweit ich weiß, war das Interesse und das Wohlwollen mit Blick auf die Ermittlungen, auf die neuen Ermittlungen vorhanden.
Gehen wir jetzt zurück ins Jahr 1990. Klaus Berninger ist damals 16 Jahre alt. Was kannst du uns denn zu dieser Zeit sagen? Wie sieht sein Leben damals aus?
Ja, Klaus macht damals seinen Schulabschluss, beginnt eine Lehre in der Bäckerei seines Vaters. Der besitzt eine Bäckerei mit Backstube. Und diese Bäckerei, die besteht schon seit mehreren Generationen. Er soll sie dann später mal irgendwann übernehmen, der Klaus. Das ist ein klassischer Familienbetrieb. Die Mutter arbeitet auch dort. Klaus hat noch zwei Schwestern, eine ältere und eine jüngere. Zwischenzeitlich hat er auch eine Freundin. Und er ist viel mit Freunden unterwegs. Ebenso ein ganz normaler 16-jähriger Junge auf dem Land, will ich nicht sagen, aber in der Kleinstadt.
Und wie können wir uns den Klaus vorstellen? Wie sieht er aus?
Der ist 1,75 Meter groß, von der äußeren Erscheinung eher schlank, hat dunkelbraune, glatte Haare mit einem Ponyschnitt und er hat blaue Augen.
Du hast für deine Filme auch mit einer der Schwestern von Klaus Berninger gesprochen, mit Karin, seiner älteren Schwester. Sie haben wir anfangs auch hier schon gehört. Das ist eine Weile her, als ihr gesprochen habt, Anfang 2023 war das. Und sie hat sich sehr liebevoll an ihren Bruder erinnert.
Das war einer der besten Familienmitglieder, die auf die ich zurückblicke kann, der wo es auch wirklich wohlwollend mit allen gemeint hat. Also wie gesagt, er war absolut friedliebend, wollte es jedem recht machen. Die Mischung witzig und pflichtbewusst findet man, glaube ich, auch selten.
Also insgesamt ein gutes Verhältnis, das die Familie da untereinander hatte. Sowohl Karin zu ihrem Bruder als auch er zur restlichen Familie, könnte man
ja
sagen.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Gutes Verhältnis, vertrauensvoll. Die Schwester beschreibt Klaus auch als einen humorvollen Menschen, der zuverlässig war, beides gleichzeitig. Und auch dem Vater war Klaus offenbar sehr verbunden.
Und das hat dir Karin Berninger auch im Interview detailliert beschrieben, das Verhältnis von Klaus zu seinem Vater.
Er hat sich beschäftigt mit den Hobbys, die auch der Vater gepflegt hat. Motorboot fahren, Wasserski fahren. Eigentlich Zwilling von meinem Vater, wenn man so will. Also alles, was mein Vater gemacht hat, hat er auch gemacht.
Das klingt auch ein bisschen so, als wäre Klaus eine Art Stammhalter gewesen in der Familie, oder?
Das kann man so sagen. Also Karin sieht das auf jeden Fall so, dass der Sohn dafür auserwählt wurde und dass eigentlich klar war, dass er dann diesen Bäcker, den Familienbetrieb übernehmen soll. Und das hat er auch so angestrebt. Also ob er das wirklich wollte und ob er überhaupt eine Wahl hatte, das kann sie nicht sagen. Da macht sie aus heutiger Sicht ein Fragezeichen dran. Aber ich denke, in der Familie war das klar und gar keine Frage, dass Klaus irgendwann mal die Bäckerei übernimmt.
Also Schule abgeschlossen, Ausbildung angefangen, Hobbys ähnlich wie der Vater. Wofür hat er sich denn noch so interessiert, neben seiner Ausbildung?
Er hat sich viel mit Freunden getroffen. Wörth ist jetzt nicht so eine riesige Stadt, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, sich zu treffen unter Jugendlichen. Deswegen hat er oft dieselben Orte aufgesucht. Er war augenscheinlich glücklich, so wie die Beschreibungen zumindest lauten aus heutiger Sicht. Sein Markenzeichen in der Stadt ist noch ganz interessant, das war sein rotes Mofa. Das war was ganz Besonderes für ihn. Damit ist er durch die Straßen gepäst und hat auch die kürzesten Wege damit zurückgelegt.
An dieses Mofa hat sich auch Karin Berninger noch sehr gut erinnern können.
Das war Klaus ein ganz sehr stolzes Mofa. Da hat er auch drauf gespart. Und er mag auch sicher den einen oder anderen Neider gehabt haben deshalb. Ob das jetzt sein Rennrad war oder was weiß ich, die Rollschuhe. Der hat immer auf sein Zeug aufgepasst und war stolz drauf und hat es auch gepflegt.
Und wie steht es denn im Betrieb um ihn? Wie wird er da angenommen, so als Sohn des Chefs?
Soweit wir wissen, war das ein gutes Betriebsklima. Es gibt neben dem Vater und der Mutter noch weitere Mitarbeiter in der Bäckerei. Unter anderem ein Geselle, der ist etwas älter als Klaus, so circa 2 Jahre. Und mit dem versteht er sich auch gut. Das ist ein Nachbarskind, könnte man sagen. Dessen Familie wohnt damals in einer Mietwohnung der Berningers. Die beiden Jungs kennen sich also schon länger. Und es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass sich die beiden bei der Arbeit in der Backstube dann noch mal ein wenig geneckt haben, dass es dann eine gewisse Konkurrenz gab. Also das wissen wir nicht genau, aber das kann man sich vielleicht unter Jugendlichen so ein bisschen vorstellen.
Okay, aber es gibt jetzt keine Hinweise oder ist nichts bekannt, dass Klaus Berninger irgendwie Feinde gehabt hätte, sich Feinde gemacht hätte oder in Schwierigkeiten gesteckt hätte?
Überhaupt nicht. Also da ist nichts bekannt. Keine Drogen, keine Gangmitgliedschaft oder sowas, irgendwas Verbotenes. Also er hat seinen Freunden ab und zu mal ein bisschen Geld geliehen, kleine D-Mark-Beträge, aber das ist ja nicht verboten. Und was vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen ist, ist ein Einbruch in die Bäckerei im Frühjahr des Jahres. Da wurde Geld gestohlen, aber es gab keine Einbruchsspuren. Also das deutet darauf hin, dass der Täter oder die Täter wussten, wie man in die Backstube kommt und wie man an den Tresor kommt. Und dieser Einbruch wurde auch nie aufgeklärt. Der oder die Täter wurden nie gefunden. Außerdem gab es da noch einen Streit mit anderen Nachbarn, aber das war wohl nichts Gravierendes. Also kann man eigentlich sagen, relativ friedlich das Ganze dort.
Das hört sich jetzt alles tatsächlich nach einer Bilderbuchjugend an, die Klaus Berninger mutmaßlich gehabt hat, wenn man sich das so von außen alles ansieht. Es gab auch keine Hinweise, dass er mit seinem Leben oder mit den Aussichten auf seine Zukunft unzufrieden gewesen wäre. Wir wissen jetzt also, wie das Leben von Klaus Berninger ausgesehen hat, dass er eine Bäckerlehre gemacht hat, Freunde hatte, ein gutes Verhältnis zu seiner Familie und ein Mofa, auf das er sehr stolz war. Kommen wir jetzt zum Tag seines Verschwindens. Es ist der 20. Dezember 1990. Was ist da bekannt? Wie sah dieser Tag für Klaus Berninger aus?
Also der 20. Dezember 1990 war ein Donnerstag. Da arbeitet Klaus früh morgens in der Backstube. Da geht's ja morgens immer schon früh los. Er hatte sich relativ spontan entschieden zu arbeiten. Eigentlich hat er frei gehabt und wollte mit seiner Schwester Karin nach Aschaffenburg fahren, in die nächstgrößere Stadt, um dort Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Das wäre auch das erste Mal wohl gewesen, dass die beiden unterwegs gewesen wären. Etwas, worauf er sich gefreut hat. Aber dazu kam es dann nicht.
Und weiß man, warum er sich umentschieden hat spontan?
Nee, kann man nicht sagen. Er hatte jedenfalls seine Schwester Karin dann noch gebeten, ihm sein Lieblingsessen mitzubringen, nämlich Fischfrikadellen von der Schnellrestaurantkette. Seine Schwester beschreibt ihn als pflichtbewusst. Da würde es vielleicht passen, dass sein Vater ihn gebeten hat, doch zu arbeiten, weil es möglicherweise vor Weihnachten viel zu tun gab. Aber das ist jetzt Spekulation, das wissen wir nicht genau.
Und früh angefangen, sagst du ja, wie lange hat er dann gearbeitet? Und was ist dann passiert?
So bis mittags, ungefähr 12 Uhr hat er gearbeitet, dann war er für ein paar Stunden zu Hause und im Anschluss wurde er von einem Freund abgeholt. Die beiden sind dann wahrscheinlich mit ihren Mofas losgefahren und das ist das letzte Mal, wo seine Mutter ihn gesehen hat. Wo er, der Klaus und der Freund mit dem Mofas durch die Stadt fahren und zum Kickern dann in den Freitagskeller fahren. Das ist so ein Treffpunkt für Jugendliche von der Kirche. Dort wird Tischfußball gespielt. Und da kommt auch kurz sein Arbeitskollege, den ich vorhin erwähnt habe, vorbei, der Geselle. Offenbar verabreden sich die beiden dafür später, dass sie sich dann nochmal treffen. Anschließend im Freitagskeller sammelt Klaus dann noch ein bisschen Geld von Freunden ein, das er ihnen geliehen hatte, die erwähnten kleinen D-Mark-Beträge. So weit, so gut.
Von da ging es dann noch weiter. Das hat dir Kriminalhauptkommissar Detlef Bub erzählt, einer der Ermittler im Fall Klaus Berninger.
Dort haben sie ein bisschen Tischfußball gespielt und hatten sich dann da verabredet, in den Nachtfalter zu gehen. Und dort war er auch mit seinen Freunden und ist gegen 18 Uhr dann aus dem Nachtfalter rausgegangen. Und hat sich dort dann am Nachtfalter da draußen mit einem Arbeitskollegen getroffen. Und danach hat sich dann aber seine Spur verloren an dem Tag.
Das sagt Detlef Bub, einer der Ermittler bei der Polizei Unterfranken. Der Arbeitskollege, von dem die Rede ist, das ist der Geselle. Also wie gesagt, er war erst Kickern, der Klaus, dann mit seinen Freunden noch im Nachtfalter. Das scheint jetzt nicht so unüblich gewesen zu sein. Was ist das für ein Ort?
Ja, überhaupt nicht unüblich. Zumal, wie gesagt, in Wörth es nicht so viele Orte gibt für Jugendliche, sich zu treffen. Der Nachtfalter, den gibt es übrigens bis heute noch. Das ist so eine Art Kneipe oder Club. Heute steht da, glaube ich, Rockbar oder so als Untertitel. Das war ein Ort, wo Jugendliche schon nachmittags oder am frühen Abend hingehen konnten, weil der früh aufgemacht hatte. Und deswegen war da ein relativ junges Publikum, wie auch Klaus und seine Freunde.
Und Detlef Bub hat gesagt, Klaus wollte 18 Uhr nach Hause zum Abendessen. Er hat sich dann aber vor der Kneipe oder vor dem Club noch mit diesem Arbeitskollegen, mit dem Gesellen getroffen. Beim Ermittler klang es gerade so, als sei das geplant gewesen.
Ja, die beiden haben sich wohl vorher beim Kickern zum späteren Treffen verabredet. Dieses Treffen hat auch stattgefunden, das ist durch Zeugenaussagen gesichert. Was die beiden da aber besprochen haben, das weiß keiner außer dem Kollegen. Der gehört dann auch zu denjenigen, die Klaus zum letzten Mal lebend gesehen haben. Es gibt dann nur noch einen Pfarreihelfer, der die beiden in der Nähe der Kirche gesehen haben will. Das ist rund 300 Meter vom Nachtfalter entfernt. Aber das ist auch wirklich das Letzte.
Und dann verliert sich tatsächlich Klaus Berningers Spur. Mhm. Was passiert dann, als er nicht nach Hause kommt?
Die Familie ist natürlich gleich in Sorge. Sowas ist unüblich, untypisch für Klaus. Er ist immer zuverlässig bisher gewesen. Und die Mutter hat gleich ein ungutes Gefühl, geht los, sucht ihren Sohn, fragt rum. Nach anderthalb Stunden ruft sie auch bei der Polizei an und sagt, mein Sohn ist nicht da. Vorher war sie auch noch an dem Nachtfalter, an dem erwähnten Club, an der Kneipe und hat dort vorne dran das Mofa gesehen von Klaus und hat erstmal gedacht, ach, Gott sei Dank, er ist da. Sie wollte dann aber nicht reingehen, um ihm eine peinliche Situation zu ersparen und hat jemanden gebeten, der gerade reingegangen ist, mal zu gucken, ob der Klaus da ist und ihm zu sagen, er soll doch bitte rauskommen. Derjenige, der nachgeguckt hat, hat Klaus nicht gefunden und musste dann der Mutter sagen, der ist nicht da. Und das war dann natürlich wieder ein Schock für die Mutter und sie wusste überhaupt nicht, wo sie ihn noch suchen oder finden könnte.
Du hast gesagt, sie ruft auch gleich nach ungefähr anderthalb Stunden die Polizei an. Wie reagiert die?
Aus heutiger Sicht muss man sagen, sehr, sehr unprofessionell. Die Polizei wimmelt die Mutter geradezu ab, sagt, der taucht schon wieder auf. Ihr wird sogar gesagt, also heute suchen wir nicht mehr nach Klaus, wir haben jetzt Weihnachtsfeier. Das ist wirklich nicht so professionell. Die Mutter hat sogar auch mal in einem Interview erzählt, dass das das erste Mal war, dass sie mit der Polizei Kontakt hatte, dass sie die 110 gewählt hat und war dann wirklich sehr, sehr enttäuscht, wie da reagiert wurde auf ihre besorgte Situation. Später wurde dann nach Aussage der Familie tatsächlich gesucht, aber nicht irgendwie in der Stadt, in Wörth am Main, sondern man ist erst ins Haus gegangen der Familie und hat gesagt, wir schauen jetzt mal auf dem Dachboden nach, ob sich der Klaus dort erhängt hat. Und wir schauen auch noch bei den Nachbarn auf dem Dachboden nach, ob er sich da vielleicht erhängt hat. Und das hat natürlich auch bei der Familie keinen guten Eindruck hinterlassen. Sie haben den Klaus dort nicht gefunden. Später wurde dann auch noch in Aschaffenburg, in der nächstgrößeren Stadt, gesucht, weil man dachte, er ist vielleicht dahin gefahren, was aber sehr, sehr unwahrscheinlich war aus Sicht der Familie. Sie hätten sich gewünscht, dass die Polizei erstmal in Wörth sucht. Das hat sie aber offenbar nicht gemacht oder nicht sehr umfangreich.
Und dann geht es 3 Tage so, diese Ungewissheit, was mit Klaus Berninger passiert ist, bis zum 23. Dezember.
Ja genau, da sind 2 Reiter unterwegs am Schneesberg, einem Wald in der Nähe von Wörth am Main, eine hügelige Gegend. Die beiden Reiter haben da ihre Pferde abgestellt an einer Schutzhütte und sehen in der Nähe etwas im Wald liegen. Es sieht so aus nach Kleidung und schauen da mal genauer nach. Sie stellen aber fest, dass es da nicht nur Kleidung ist, sondern ein lebloser Körper. Ihr erster Gedanke ist, oh, vielleicht ein Betrunkener aus der vergangenen Nacht. Dann schauen sie aber genauer hin und sehen Verletzungen und stellen fest, dass es keine Lebenszeichen mehr gibt. Einer der beiden reitet dann zurück in die Stadt. 1990 gab es noch keine Handys, deswegen zurückgeritten und die Polizei informiert. Die ist dann später natürlich auch gekommen. Man muss sich das so vorstellen, diese Schutzhütte am Schneesberg, die ist rund 3 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Klaus, wenn er da überhaupt hingewollt hätte, wäre da wohl mit dem Mofa hingefahren. Denn er hat die kleinsten Wege mit dem Mofa zurückgelegt, aber das Mofa stand ja wie gesagt vom Nachtfalter. Wir müssen auch noch bedenken, dass es damals abends, 18 Uhr, Dezemberabend, dunkel war und dass es irgendwie sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass er da alleine die Kneipe verlassen hat und dort hochgelaufen ist auf den Berg.
Der eine reitet zurück zur Polizei und die befürchtet auch schon, um wen es sich da bei dem Toten handeln könnte.
Genau, die Polizisten wussten natürlich alle, dass da ein Junge gesucht wird, schon seit einer Weile. Und deswegen stellt sich auch schnell heraus und ein Beamter kann das dann auch bestätigen. Der Tote, der da liegt, ist Klaus Berninger. Die Hoffnung also, ihn lebend zu finden, ist dahin. Er ist ganz offensichtlich nicht irgendwie verunfallt, sondern Opfer eines Verbrechens geworden, denn es gibt deutliche Spuren von Gewalt zu sehen, vor allem im Halsbereich.
Das heißt, die Polizei fährt dann damals auch gleich das komplette Programm ab, sozusagen, was in so einem Fall nötig ist. Das beschreibt Kriminalhauptkommissar Detlef Bub.
Das heißt, es wird eine Spurensicherung durchgeführt, es wird die Rechtsmedizin direkt verständigt, die auch dann vor Ort waren, um eben möglichst viele Spuren sichern zu können und auch was schon zur Todesursache sagen zu können, wobei letztendlich dies alles dann im Rahmen von einer Obduktion erst später erfolgt. Wie gesagt, was gleich klar war, ist, dass eine scharfkantige Gewalt gegen den Hals stattgefunden hat. Und alles weitere genaue zur Todesursache konnte dann erst durch die Obduktion gesagt werden.
Jetzt haben wir den 23. Dezember, es ist Winter. Wie ist denn damals die Situation bei der Spurensicherung? Also liegt da Schnee, ist es trocken, nass?
Also man muss sich das so vorstellen, dass es in den Tagen zuvor geschneit hat, aber am Abend des 20. Dezember wurde es ein bisschen wärmer, es war also Tauwetter, der Schnee ist geschmolzen und es war eher grau, matschig und nass.
Das heißt, wenn das jetzt so nass und matschig ist, dann ist es vermutlich gar nicht so einfach, noch was Verwertbares zu finden an Spuren, oder? Was können die Ermittler denn damals sichern? Was hast du da in Erfahrung gebracht?
Ja, das muss man sich wahrscheinlich schon so denken, dass die Spurensicherung nicht so einfach war durch diese viele Feuchtigkeit. Schnee hätte vielleicht Spuren konserviert, aber der war ja nicht mehr da. Man hat dann aber einiges feststellen können, zum Beispiel diese erwähnten Stichwunden am Hals, dass seine Geldbörse nicht da war, auch seine Mofa-Schlüssel war nicht an der Leiche. Ansonsten hat man aber nichts Größeres gefunden. Also du denkst vielleicht dann an Gegenstände, die drumherum lagen, aber das war nicht so, auch keine Tatwaffe, kein Messer oder irgendwas in der Richtung.
Und rückblickend haben die Ermittler auch eine Theorie, was da in diesem Wald passiert sein könnte, sagt Detlef Bub.
Wir gehen davon aus, dass der Fundort auch der Tatort ist. Es gab gewisse Spuren, die darauf schließen lassen, dass dort ein Kampf stattgefunden hat. Wir gehen auch eher davon aus, oder wir gehen davon aus, dass es sich um ein eskalatives Geschehen handelt. Das heißt, dass die Tat so an sich nicht geplant war, sondern dass dort oben eine Auseinandersetzung massiv eskaliert ist.
Und was ergibt dann schlussendlich die Obduktion?
Die bestätigt das, was man vorher schon vermutet hat, dass Klaus gewaltsam zu Tode gekommen ist. Die Todesursache ist Gewaltanwendung gegen den Hals, wohl mit einem scharfen Gegenstand, mutmaßlich ein Messer oder vielleicht auch mehrere Messer.
Klaus Berninger ist also tot, gewaltsam zu Tode gekommen, haben wir gerade gehört. Und natürlich müssen das die Ermittler dann auch der Familie mitteilen. Und Karin Berninger, Klaus ältere Schwester, hat dir im Interview beschrieben, wie das für sie damals war.
Der damalige Pfarrer von Wörth hat bei uns angerufen, um es schonend übers Telefon beizubringen. Und kurz danach hat dann auch der eine Polizist bei uns geklingelt und hat es dann auch nochmal bestätigt. Ja, das war der reinste Horrorfilm dann, die Tage vom Schock bis zur Beerdigung. Also wenn ich es nie erlebt hätte, ich würde sagen, das habe ich geträumt, das gibt's nie.
So erinnert sich also Karin Berninger an das Überbringen der Todesnachricht. Und auch ihre Mutter Ingrid Berninger hat vor kurzem in einem Zeitungsinterview nochmal geschildert, wie sie sich daran erinnert. Weil das sehr eindrucksvoll ist, möchte ich das mal kurz zitieren. Sie sagt, wir saßen am Küchentisch und sie, also die Polizisten, haben verkündet, dass Klaus tot aufgefunden worden ist. Ja, was macht man da? Gar nichts. Da war man erstarrt, geschockt und ja, erstarrt. Man konnte weder schreien noch sonst etwas. Wir hatten ja schon 3 Tage unter Angst gestanden, dass etwas Schlimmes auf uns zukommt. Aber dass das dann so war, ich habe immer nur gedacht, der Klaus wird wo festgehalten, der kann nicht fort, sonst wäre er nämlich heimgekommen. Das waren meine Gedanken. Dass man ihn tot findet, das war schon schockierend, sagt Mutter Ingrid Berninger in der Zeitung Mein Echo vom 17. Februar 2024.
Was das Ganze noch unverständlicher für die Angehörigen macht, die Brutalität, mit der Klaus getötet wurde. Also wir haben den Ermittler Detlef Bub gehört. Offensichtlich hat es in dem Wald nahe der Stadt Wörth einen Kampf gegeben, eine Eskalation. Was ergeben denn dann die weiteren Ermittlungen?
Die Polizei befragt das nähere Umfeld, darunter auch den Arbeitskollegen, den Gesellen, der Klaus vor dem Nachtfalter noch gesehen hat, wo es ein Gespräch gegeben haben soll. Der sagt damals zunächst, er habe Klaus zu einem Drogendealer gebracht. Der sei dann mit ihm weggefahren und er wisse nicht, wohin die beiden gefahren seien. Das ist die erste Aussage dieses Gesellen. Daraufhin wird der Mann für eine Nacht festgenommen. Aber weil es keine Beweise gegen ihn gibt und der Tatverdacht sich nicht erhärtet, wird er wieder freigelassen. Und so die weiteren Aussagen und Ansätze, die führen alle nicht weiter. Die Polizei findet keine Möglichkeit, in den Tagen und Monaten nach der Tat das aufzuklären.
Und das mit den Drogendealern, das war eine von vielen Theorien. Einerseits hat der Kollege ja behauptet, Klaus hätte was mit den Dealern zu tun gehabt. Aber auch andere Hinweise haben die Ermittler zwischenzeitlich auf diese Fährte geholt. Das hat Detlef Bub auch erklärt.
Also es war so, dass die Ermittlungen zum Teil auch auf Hinweise von Personen aus dem nicht näheren Umfeld von Klaus, aber aus dem allgemeinen Umfeld der Stadt Wörth immer wieder Hinweise gaben, dass es sich bei dem Fundort oben um einen Platz handelt, der unter Umständen als Rauschgiftplatz damals eine Rolle gespielt haben könnte. Dementsprechend gingen auch die Ermittlungen dorthin.
Und wenn wir uns erinnern, vorhin ging es auch kurz darum, dass im Frühjahr 1990 in die Bäckerei eingebrochen wurde und der oder die Täter sich offenbar auskannten. Und auch das spielt jetzt nochmal eine Rolle für die Ermittler, kurz nach dem Tod von Klaus Berninger.
Man hat sich dann auch überlegt, könnte dieser Einbruch mit dem Mord letztendlich in Verbindung stehen? Es gibt ja immer verschiedene Arbeitstheorien, an die man sich hangeln muss. Und dann letztendlich auch aufgrund der Spurenlage oder der Zeugenaussage dann bewerten muss. Die eine Theorie könnte eher zutreffen, die andere kann man eher vernachlässigen. Ja, das war jetzt eine Theorie. Da haben wir dann auch gesagt, das können wir eigentlich nicht vernachlässigen. Auch wenn ein gewisser zeitlicher Abstand da ist.
Viele Ansätze, aber alles führt ins Nichts.
Ja, kann man so sagen. Die Ermittlungen bestätigen, dass Klaus nie etwas mit Drogen zu tun gehabt hat. Und da kommen sie einfach nicht weiter an diesem Punkt. Es gibt keine neuen Ansätze, auch keine weiteren Zeugenaussagen, die irgendwie hilfreich sind für die Ermittler.
Das heißt, auch für die Familie gibt es keine Klarheit darüber, was mit Klaus passiert ist und wer ihm das angetan hat. Und dementsprechend kreisen auch die Gedanken in der Familie weiter, erzählt Karin Berninger.
Prinzipiell hat jeder jeden verdächtigt oder immer haben wir andere Versionen uns erdacht, ob das so war oder nicht. Und im Endeffekt waren wir genauso schlau wie vorher. Es waren nur Hirngespinste, weil wir haben es ja nicht greifbar. Ja, egal, was wir uns zusammengereimt haben oder über was wir gesprochen haben, es war im Endeffekt Zeitverschwendung, weil es hat ja nichts gebracht, außer dass man sich aufgeregt hat. Und irgendwann hat man es dann auch mal verdrängt und gar nicht mehr drüber nachgedacht oder gar nicht mehr drüber gesprochen. Aber das dümpelt dann auch schön weiter im Untergrund.
Das heißt, dieser Fall kommt irgendwie auch nie so richtig zur Ruhe.
So kann man das sagen. Also vor allem nicht für die Familie, die diesen Schmerz immer mit sich trägt. Auch wenn sie in Urlaub fahren, müssen sie daran denken. Wenn sie im Ort unterwegs sind. Die Mutter hat in dem Zeitungsinterview auch gesagt, dass sie gewissermaßen isoliert waren in der Stadt, weil sich die Menschen von ihnen abgewandt haben. In der Kirchgemeinde zum Beispiel. Ihnen wurde gesagt, ja, ihr müsst irgendwann doch auch mal loslassen und weiterleben. Aber sie konnten das nicht und die Menschen hatten kein Verständnis dafür. Und das hat die Familie sehr, sehr mitgenommen, beschäftigt. Wahrscheinlich alle ein bisschen auf eigene Art und Weise. Es gab auch innerhalb der Familie Spannungen, sogar von gegenseitigen Verdächtigungen oder von einem Sündenbock, hat uns die Tochter erzählt. Das zeigt schon ein bisschen, dass die Familie wirklich sehr, sehr gelitten hat. Und wenn wir auf Seite der Polizei schauen, die hat das natürlich auch nicht einfach fallen lassen, sondern immer mal wieder nachgeschaut und immer wieder betrachtet über die Jahre. Es gibt ja technische Entwicklungen, darüber sprechen wir hier häufig, zum Beispiel wenn es um Fingerabdruckspuren geht, um Faserspuren, neue Analysemethoden. Deswegen nimmt sich die Polizei den Fall immer mal wieder vor, aber da kommt es nie zu einem Durchbruch.
Wir machen einen Zeitsprung. Es vergehen 20 Jahre. Der Fall landet immer wieder auf dem Tisch der Ermittler, hast du gerade gesagt. Aber je nach technischem Stand und nach personeller Lage bei der Polizei, da geht es nicht so richtig voran. Bis zum Jahr 2017, da passiert was. Das hat erstmal gar nichts direkt mit Klaus Berningers Fall zu tun, aber dann in der Folge.
Ja genau, da wird bei der Polizei Unterfranken, die in Aschaffenburg sitzt, eine Cold Case Einheit gegründet, die sich ausschließlich mit ungeklärten Tötungsdelikten beschäftigt, die schon lange zurückliegen. In Bayern nennt man das auch nicht Cold Case, sondern Altfall. Das ist die Arbeitsgruppe Altfall. Und die beschäftigt sich dann mit verschiedenen Fällen. Und in ihrem allerersten Fall hat sie gleich Erfolg. Da können sie ein Verbrechen aufklären, das sich 30 Jahre zuvor ereignet hat, der sogenannte Hasenkopffall. Und da können sie den Täter überführen. Da ging es um einen Sexualdelikt. Und das war eben ein Erfolgserlebnis. Und da sagt die Polizei, ja, damit machen wir weiter und beschäftigen uns auch mit anderen Cold Case Fällen.
Und wie muss man sich das vorstellen? Du hast gerade gesagt, das ist jetzt eine spezielle Einheit. Mhm. Und die können sich tatsächlich auch wirklich ausschließlich damit beschäftigen. Also nicht noch neben dem Tagesgeschäft mal die Akte wieder aufmachen.
Ja, ganz genau ist das. Die nehmen sich dann wirklich einen Fall vor und beschäftigen sich intensiv damit. Sind nicht mit dem Tagesgeschäft befasst. Aber es ist jetzt auch keine riesengroße Truppe. Also man muss sich das als Zwei-Mann-Betrieb eigentlich vorstellen, die sich dann in diesen Fall nochmal einwühlen, eingraben, nochmal alles rausholen, was vorhanden ist. Und nur wenn es dann, wenn weitere Schritte vollzogen werden sollen, wenn eine Sonderkommission gebildet wird oder wenn größere Einsätze anstehen, dann werden natürlich andere Kräfte hinzugezogen. Aber der Kern sind erstmal nur zwei Beamte.
Und dementsprechend widmen sich die Ermittler dann auch dem Fall Klaus Berninger in der Folge, erzählt Detlef Bub.
Der Fall Berninger ist ein ganz besonderer Fall. Also das ist ein Fall, der die Region hier am Bayerischen Untermain extrem bewegt. Es ging, ja, man kann sagen, jahrelang immer wieder zu Jahrestagen durch die örtlichen Zeitungen und Medien. Und auch hier bei uns bei der Polizei war der Fall jedem einen Begriff. Und deswegen hatten wir gesagt, wenn wir an den Fall Berninger rangehen, dann brauchen wir die entsprechenden Voraussetzungen und die haben sich dann eben letztes Jahr ergeben.
Das sagt Detlef Bub. Er ist zum damaligen Zeitpunkt auch Teil dieser Ermittlergruppe Altfälle. Und Detlef Bub hat gerade von entsprechenden Voraussetzungen geredet, die es dafür brauchte. Was meint er denn damit?
Zum einen müssen die Akten verglichen werden. Das heißt, was liegt bei der Polizei, was liegt bei der Staatsanwaltschaft? Sind das die gleichen Informationen, sind das unterschiedliche? Das wird dann auch alles digitalisiert, um besser recherchieren zu können. Also eine Menge Vorbereitungsarbeiten, um dann später in weiteren Schritten auch an die Öffentlichkeit zu gehen und mit viel Medienwirksamkeit nochmal nach neuen Hinweisen, nach neuen Ansätzen zu suchen.
Jetzt kommen wir dahin, worüber wir am Anfang schon ganz kurz gesprochen haben. Ne? 2022 hat genau das angefangen. Es gab unter anderem diese Infoveranstaltung, die du vorhin mal erwähnt hattest in Wörth am Main. Was ist da passiert?
Ja, wie gesagt, in einer Sporthalle haben die Ermittler dann über den Fall gesprochen. Vorher wurde schon mit Plakaten in der Stadt aufmerksam gemacht auf die Veranstaltung. Es gab auch in den sozialen Netzwerken Aufrufe. Die Bürger wurden also animiert, Hinweise zu geben. Die Plakate waren auch mehrsprachig, zum Beispiel auf Türkisch, weil es da viele türkische Einwohner gibt in der Stadt. Also man hat da schon, man könnte sagen, die Werbetrommel gerührt, aber man hat dafür gesorgt, dass wirklich man nicht an dem Thema vorbeikommt, wenn man in der Stadt lebt.
Und damit war es auch noch nicht getan. Die Polizei holt nämlich in Anführungsstrichen das ganz große Besteck raus.
Dann haben wir eine komplette Anwohnerbefragung sämtlicher Anwohner der Stadt Wörth durchgeführt, mit Hilfe der Bereitschaftspolizei. Also das war ein Tag, da waren mehr als 150 Polizisten in Wörth unterwegs. Wir haben Handzettel verteilt, wir haben über die Bereitschaftspolizei dann eine Absuche am Tatort veranlasst, eine aufwendige Absuche am Tatort mit Metallsuchgeräten. Wir haben unter Einbindung der Hubschrauberstaffel der bayerischen Polizei haben wir neue Aufnahmen gefertigt, Luftbilder, um die über die alten übereinanderlegen zu können, um mal eindeutige Veränderungen erkennen zu können. Und so haben wir zahlreiche Maßnahmen durchgeführt, insbesondere mit dem Hintergrund, eben Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.
Also tatsächlich ein enormer Aufwand, der da betrieben wurde. Ist das denn normal?
Nein, überhaupt nicht. Also das kann man nicht bei allen Fällen machen. Sie haben sich wirklich auf diesen einen Fall fokussiert und haben da jede Menge Kraft und Zeit reingesteckt, wollten nichts unversucht lassen. So ein Fall, wo ein junger Mann in der Region, der überhaupt nichts auf dem Kerbholz hatte, irgendwie umgebracht wird. Da wollen wir nochmal ansetzen, da stecken wir jetzt unsere ganze Energie rein, ohne die anderen Fälle abwerten zu wollen. Sondern wir wollen bei dem Fall wirklich alles versuchen. Die Beamten haben zum Beispiel auch nur, um ein kleines Detail zu nennen, geschaut, wie waren die Mondverhältnisse damals, die Lichtverhältnisse zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat. Waren da Wolken da? Und da hat man zum Beispiel festgestellt, ja, es müssen sehr, sehr schlechte Lichtverhältnisse gewesen sein. Also muss da irgendwie in einer Form ja auch... Die Beteiligten müssen zu dem Fundort gekommen oder zum Tatort gekommen sein. Und die Handlungen können ja nicht komplett im Dunkeln stattgefunden haben.
Also es muss irgendwie eine künstliche Lichtquelle da gewesen sein.
Davon ist auszugehen, genau.
Und Karin Berninger hat dir im Interview auch geschildert, wie sie es empfunden hat, dass die Ermittlungen eben wieder aufgenommen wurden.
Ich habe es positiv bewertet, weil dieser ganze Druck in der Familie, die ganze Last, dieses ganze Unausgesprochene, da hoffentlich mal Erleichterung findet. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich hoffe immer noch, dass es rauskommt, was da passiert ist und wer dafür verantwortlich ist.
Und was bringen dann diese Aktionen? Also vielleicht erstmal die Zeugenaufrufe?
Ja, es gibt mehr als 100 Hinweise, die bei der Polizei eingehen, denen die Ermittler dann nachgehen. Die sind mehr oder weniger hilfreich. Das ist immer so, dass da auch Quatsch dabei ist. Das muss man halt sortieren. Aber im Großen und Ganzen sind die Ermittler zufrieden damit, dass sie auch hilfreiche Hinweise bekommen. Sie fühlen sich bestätigt. Sie sagen, sie sind auf dem richtigen Weg. Und der entscheidende Hinweis kommt allerdings nicht. Aber trotzdem sagen sie, es hat sich gelohnt, diese ganze Öffentlichkeitssache zu machen.
Und dann hat Detlef Bub gerade noch von der Absuche des Tatorts mit Metalldetektoren gesprochen, also da im Wald, wo die Leiche gefunden wurde. Was ist dabei rausgekommen?
Ja, das war auch ein enormer Akt. Wir müssen uns vorstellen, sehr, sehr viele Polizisten der Bereitschaftspolizei waren da auf einer Wiese am Waldrand und sind mit Spaten und diesen Detektoren da über die Wiese gegangen. Haben sehr, sehr genau geschaut, ob es da noch was gibt. Das wurde zwar damals auch schon gemacht, mit Metalldetektoren gesucht. Die waren wahrscheinlich aber noch nicht so fein wie heute. Und deswegen auch das Ganze. Die Gegend hat sich auch gar nicht so stark verändert. Also diese Stelle im Wald, an dem das geschehen ist, die sieht noch sehr, sehr ähnlich aus wie damals. Es gibt jetzt noch einen Gedenkstein, aber diese Schutzhütte zum Beispiel, die steht auch noch. Das war ich dort, habe mir das angeschaut. Und ja, um jetzt zum Ergebnis dieser Suche zu kommen, es wurden mehrere Gegenstände gefunden, die auch für die Tat relevant sein könnten. Die untersucht wurden dann im Anschluss. Auch kleinere Sachen, wahrscheinlich Kronkorken waren dabei oder ein Anhänger von einer Kette mit einem Waagesymbol, wo man jetzt nicht weiß, kommt das aus dieser Zeit überhaupt. Aber die Polizei hat dann trotzdem gefragt, wer kennt diesen Anhänger. Und es gab auch ein Messer, das gefunden wurde. Das ist natürlich wesentlich interessanter. Und zudem sagt uns Detlef Bub genaueres.
Das Messer ist in unmittelbarer Nähe des Tatortes gefunden worden, auf der Wiese gegenüber. Entscheidend für uns war auch für die Wertigkeit, dass sich das Messer tief im Boden befunden hatte. Also es war circa 10 Zentimeter oder 15 Zentimeter im Boden drin, was natürlich auch dafür spricht, dass das nicht erst seit ein paar Tagen dort liegt.
Und wir erinnern uns an die starke Gewalteinwirkung gegen den Hals. Es ist also tatsächlich sehr interessant, ne? Wie sieht dieses Messer denn aus und was gibt es da für Ergebnisse dazu?
Das ist so ein Klappmesser, ein Pilzmesser, könnte man sagen, mit einem Holzgriff, der schon ziemlich gelitten hat. An der Klinge, die so ein bisschen gebogen ist, gibt es Rostspuren, keine Blutspuren natürlich. Was genau jetzt die Spurenauswertung ergeben hat, sagen die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen natürlich nicht. Aber sie schließen nicht aus, dass das Messer etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Denn es wurde sehr nah am Fundort der Leiche gefunden. Es war relativ tief in der Erde, 15 bis 20 Zentimeter, glaube ich. Also es muss da schon sehr, sehr lange gelegen haben. Wie gesagt, es könnte sein, dass es was damit zu tun hat. Es könnte sein, dass es eines von mehreren Messern waren, die bei der Tat zum Einsatz kamen. Es gab ja verschiedene Arten von Gewaltanwendungen. Also sie schließen das nicht aus, halten das für möglich. Es könnte natürlich auch von irgendeinem Pilzsammler sein, der das da verloren hat und das dann einfach über Jahre da geschlummert hat.
Nochmal kurz zur zeitlichen Einordnung. 2022 haben die Ermittler mit den neuen Zeugenaufrufen begonnen, den Tatort nochmal abgesucht. Und du hast Anfang 2023 die Interviews geführt. Wenige Monate später gehen die Ermittler dann auch nochmal ins Fernsehen zur Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Mit welchem Ziel sind sie dort?
Sie wollen neue Hinweise bekommen und deswegen gibt es einen sehr, sehr ausführlichen Film in der Sendung. Und der schon gehörte Ermittler Detlef Bub und sein Kollege Jörg Albert sind auch im Studio bei Rudi Zerne und sprechen da sehr ausführlich über den Fall. Das Ganze ist dann insgesamt 20 Minuten lang. In einer TV-Sendung ist das sehr, sehr viel. So viel wie angeblich sonst überhaupt nicht bei Aktenzeichen für ein Thema aufgewandt wird. Und in dem Film werden die letzten Stunden im Leben von Klaus Berninger geschildert. Sehr, sehr realistisch dargestellt, wenig wohl dazu erfunden, wie er arbeitet in der Backstube, wie er sich mit seinen Freunden trifft, wie er auch den Arbeitskollegen trifft, ist zu sehen, sein rotes Mofa. Das wird in dem Film dargestellt und im Anschluss gibt es dann dieses erwähnte Studiogespräch, wo nochmal ganz konkret nach bestimmten Gegenständen gefragt wird und um Hinweise gebeten wird, beispielsweise auch zu einem Katalog.
Und was ist das für ein Katalog? Wo kommt der auf einmal her?
Da geht es um einen Versandkatalog. Die Polizei hat nämlich herausgefunden, dass sich Klaus Berninger rund ein Jahr vor der Tat ein Messer bestellt hat in diesem Versandkatalog, ein Springmesser. Und das hat er zusammen mit anderen Sachen im Schneiderkatalog bestellt. Und die Beamten hatten daher auch die Bestellnummer für dieses Messer. Aber sie hatten kein Bild mehr. Sie wussten nicht mehr, wie sieht dieses Messer aus. Und deswegen haben sie diesen Katalog gesucht. Den hatten sie nicht mehr vorrätig und haben deswegen natürlich bei der Firma erstmal nachgefragt, ob die noch einen Katalog hat von damals. Aber das war wohl nicht so. Und deswegen haben die Ermittler dann in der TV-Sendung gefragt, wer hat noch so einen Katalog von damals aus dem Jahr 1989, 90 und der soll ihn uns doch bitte schicken.
Ich frage dich gleich nochmal zum Katalog, aber mich interessiert auch, warum bestellt sich denn Klaus Berninger ein Messer?
Ja, gute Frage. Wissen wir nicht genau. Die Befragungen im Umfeld haben da nichts dazu ergeben. Man könnte jetzt spekulieren, dass es vielleicht einfacher war für ihn, im Katalog ein Messer zu bestellen, als im Laden zu kaufen, weil er eben noch nicht volljährig war und dann im Katalog fragt ja niemand nach dem Alter. Vielleicht wollte er ein Messer haben, um cool zu sein, dass er es jetzt in der Backstube gebraucht hat, das ist eher unwahrscheinlich.
Und warum braucht die Polizei jetzt ein Bild von dem Messer? Was erhofft sie sich dann davon?
Sie will natürlich wissen, kommt dieses Messer als Tatwaffe überhaupt in Frage von den Eigenschaften? Und deswegen muss sie wissen, wie dieses Messer aussieht und das zu den Verletzungen passt, die da gefunden wurden. Und deswegen der Aufruf.
Also fassen wir nochmal zusammen. Es gibt zwei Messer, die von Interesse sind. Eins, ein Springmesser. Das ist offensichtlich verschwunden. Das hatte sich Klaus Berninger im Katalog bestellt. Und eins ist ein Taschenmesser, was im Wald da gefunden wurde bei dieser neuerlichen Suche und bei dem nicht klar ist, ob es bei der Tat eine Rolle gespielt hat. Und natürlich erhoffen sich die Ermittler von ihrem Auftritt bei Aktenzeichen XY im ZDF auch neue Hinweise von Zeugen. Kriminalhauptkommissar Jörg Albert äußert sich da sogar sehr deutlich.
Ja, wir haben die Akte von damals sehr genau analysiert. Wir haben rund 150 neue Zeugenvernehmungen geführt und wir wissen, Es gibt Zeugen, die uns nicht alles gesagt haben, die uns wesentliche Bestandteile ihres Wissens vorenthalten haben. Mhm. Und wir sind uns auch sicher, dass genau diese Zeugen wissen, was damals am Schneesberg passiert ist und wer für den Tod von Klaus Berninger verantwortlich ist.
Und wenn Jörg Albert das so sagt, da fühle ich mich gerade ehrlicherweise ganz schön an diesen besagten Kollegen, an den Gesellen erinnert, der Klaus Berninger noch getroffen hat, bevor er dann verschwunden ist. Also der Kollege hat ihn ja zuletzt lebend gesehen. Meinen die Ermittler ganz konkret ihn damit?
Davon ist auszugehen. Sie können das natürlich auch nicht so deutlich sagen. Er hatte ja auch rumerzählt damals, dass er Klaus zu einem Drogendealer gebracht hat und die Polizei damit offensichtlich auf eine falsche Spur gebracht hat. Er wurde dann später im Zuge der Ermittlungen nochmal befragt und hat dann seine Aussage geändert. Er hatte damals, glaube ich, auch schon seine Aussage geändert und hat dann nur gesagt, es war ein kurzes Gespräch mit Klaus, nichts Großes. Er wisse jetzt zwar, dass er verdächtig sei, aber er könne sich nicht erklären, warum Klaus sterben musste. Er habe nichts damit zu tun. Jörg Albert und die Ermittler denken aber, dass er sehr, sehr viel mehr weiß, als er sagt.
Und auch bei den anderen offenen Fragen, gibt es da was Neues? Diese fehlende Geldbörse? Wie ist Klaus Berninger überhaupt in diesen Wald gekommen, wenn er das Mofa hat stehen lassen?
Ja, das ist alles unklar. Ich habe ja vorhin davon erzählt, dass es noch eine Begegnung gab in der Nähe der Kirche, wo Klaus und der Geselle gesehen wurden. Das ist aber wirklich auch das Letzte. Das war so gegen 17:45. Er soll ja bis 18 Uhr im Nachtfalter gewesen sein. Also wahrscheinlich können sich die Zeugen auch nicht mehr so genau erinnern, wie viel Uhr das jetzt war. Also auch zur Geldbörse keine weiteren Informationen. Mofa-Schlüssel wissen wir nicht, wo der abgeblieben ist. Das ist auch noch so ein offener Punkt. Das Mofa wurde später von den Eltern dann wohl weiterverkauft. Da war der Mofa-Schlüssel wieder da. Aber wo der in der Zwischenzeit war, wissen wir nicht.
Ich komme nochmal zurück auf den Katalog. Ist die Suche danach denn wenigstens erfolgreich?
Ja, also die Polizei sucht natürlich auch selbst auf Kleinanzeigenportalen im Internet, fragt nach, wer hat noch diesen Katalog, und um an dieses Bild zu kommen von dem Messer. Und die Suche ist erfolgreich. Ich weiß nicht genau, wer das dann zur Verfügung stellt, aber die Polizisten kommen dann an den Katalog und an ein Foto. Und nicht nur das, sie bekommen auch einen Vergleichsgegenstand, also ein baugleiches Messer, das dem entspricht von damals, und können damit abgleichen, ob das zu den Spuren passt.
Und wenn du das so erzählst, stellt sich natürlich gleich im Anschluss die Frage, passt das Messer mit den Verletzungen zusammen?
Ich weiß das nicht ganz genau. Ich weiß nicht, ob es die Polizei so genau weiß, aber sie sagt jedenfalls, wir können nicht ausschließen, dass dieses Messer in Frage kommt als Tatwerkzeug, vielleicht auch als eines von mehreren Messern, das zum Einsatz kam. Es gab ja verschiedene Verletzungsarten, die wurden einem spitzen oder scharfen Gegenstand zugefügt worden sind. Und dieses Messer ist nicht ausgeschlossen, genauso wie dieses Pilzmesser, das gefunden wurde.
Ich wollte gerade sagen, genau, um es nochmal zu sortieren. Wir haben jetzt gerade über das Messer aus dem Katalog gesprochen. Da gab es ein vergleichbares Modell, was die Ermittler bekommen haben. Und es gibt nach wie vor dieses Pilzmesser, was im Wald gefunden wurde. Außerdem lobt die Polizei auch eine Belohnung aus für den entscheidenden Hinweis. 10.000 Euro, das ist ein relativ ungewöhnlicher Betrag.
Ja, das ist eine ganze Menge, und das kommt auch nur von der Staatskasse. Da sind keine Privatpersonen oder so beteiligt. Und ja, das zeigt auch nochmal, wie wichtig der Polizei das eigentlich ist und den Behörden diesen Fall aufzuklären, da alles reinzustecken. Auch personell haben sie da sehr, sehr viel investiert, vom Zeitaufwand. Und deswegen wahrscheinlich auch dieser hohe Betrag, der da ausgelobt wird, um wirklich nichts unversucht zu lassen und mögliche Leute, mögliche Wisser mit Geld zu motivieren.
Wie geht's denn der Familie mit all dem? Also neue Hoffnungen zu wecken durch die neuen Ermittlungen, aber immer noch keine Antworten zu haben, das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, schwierige Situation. Also Klaus Schwester, die Karin, hat mir im Interview erzählt, dass sie durch diese 3 Tage damals bis heute Schwierigkeiten hat, wenn sie im Ungewissen gelassen wird, dass sie das einfach nicht aushält, wenn etwas nicht klar ist über längere Zeit. Und das wirkt bis heute nach. Und deswegen ist sie froh, dass er ermittelt wird, und sie möchte endlich Gewissheit haben.
Dass man endlich mal weiß, was ist da passiert. Es kann nicht sein, dass ein ganzes Ort und keiner hat was gehört und keiner hat was gesehen. Das gibt's nicht. Da gibt's bestimmt noch einige, die vielleicht auch irgendwie unter Druck stehen, weil sie was wissen und nicht sagen dürfen können, wie auch immer. Dass das einfach, diese Last einfach mal weg ist. Ich meine, der Klaus, der kommt nicht mehr zurück, das ist klar. Deshalb wollte die von meiner Familie erst auch gar nicht so sehr, dass noch mal drin rumgestochert wird in der Wunde. Weil der Klaus ja sowieso nie zurückkommt. Das ist richtig. Aber dass man zumindest die Umstände mal weiß.
Ja, das bringt so dieses Gefühl oder die Gedanken, die man auch dazu hat, auf den Punkt, ne? Dieses, das kann doch einfach nicht sein. Was ist denn geschehen, seit du mit den Ermittlern und mit Karin Berninger gesprochen hast?
Ja, der Durchbruch, der ist ausgeblieben bis heute. Die Staatsanwaltschaft hat im Februar 2024 mitgeteilt, dass die Ermittlungen wieder eingestellt werden. Das heißt jetzt nicht, dass damit auch vorbei ist mit den Ermittlungen für immer. Wie der ermittlungsleitende Oberstaatsanwalt Jürgen Bunsche auch erklärt hat, der hat damals zusammen mit der Polizei eine Pressemitteilung rausgegeben und da auch noch gleich einen Originalton mitgeschickt.
Mord verjährt nicht. Ein Mörder muss seit seines Lebens damit rechnen, dass er für seine Tat zur Verantwortung gezogen wird. Wenn es Ansätze für eine nochmalige Wiederaufnahme geben sollte, dann werden wir uns nicht scheuen, einen weiteren Versuch zur Aufklärung der Tat zu wagen.
Also das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und im Laufe dieses Jahres ist tatsächlich auch jemand im Zusammenhang mit dem Fall Berninger doch noch vor Gericht gelandet. Was ist denn da passiert?
Da müssen wir nochmal zurückgehen zur Ausstrahlung der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY.
Also 2023?
Genau. Da hat sich ein Mann dann bei der Polizei gemeldet und hat angegeben, er hätte den Mord an Klaus Berninger beobachtet. Der Anruf hatte 72 Minuten gedauert. Er hatte also sehr, sehr viel zu erzählen, hat auch Details genannt. Und daraufhin wurde dann nochmal sehr, sehr stark ermittelt. Die Polizei dachte, wir haben jetzt eine heiße Spur. Und sie hat auch gegen diesen Mann ermittelt, offiziell wegen Mordes, obwohl er nur geschildert hat, wie er einen Mord gesehen haben will. Das Verfahren wurde aber wieder eingestellt, mangels Tatverdacht. Aber übrig bleibt seine falsche Aussage. Und deswegen wurde gegen ihn ein Gerichtsverfahren eröffnet.
Wegen dieser falschen Aussage?
Ganz genau. Im Juristischen heißt das dann, glaube ich, wegen Vortäuschen einer Straftat, was ein bisschen komisch klingt, weil er ja das nur beobachtet haben will. Jedenfalls, er ist beschuldigt, falsche Angaben gemacht zu haben. Und warum er das gemacht hat, vielleicht wollte er ans Geld, vielleicht wollte er sich wichtig tun. Das konnte uns das Gericht nicht sagen, auch die Polizei nicht. Aber das wäre natürlich ein mögliches Motiv gewesen.
Okay, und dieser Mann muss sich jetzt also tatsächlich vor Gericht verantworten deswegen?
Ja, genau. Allerdings ist er zum entsprechenden Prozesstermin mehrfach nicht erschienen. Er wohnt wohl auch nicht in der Region, sondern ganz woanders. Er hat sich auch schon hobbymäßig wohl mit anderen Kriminalfällen beschäftigt, wie mir der Polizist erzählt hat. Also er hat die Behörden sehr, sehr beschäftigt und dann kommt er nicht zum Prozesstermin und es zieht sich und zieht sich. Und jetzt hat das Gericht im November 2024 einen Strafbefehl verhängt. Der sieht eine Bewährungsstrafe vor von 11 Monaten und eine Geldauflage von 600 Euro.
Und wie ist da jetzt der aktuelle Stand?
Also der Mann hat gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt. Damit ist das noch nicht rechtskräftig, aber das wird sich jetzt zeigen, wie es weitergeht. Möglicherweise gibt es ja noch eine Hauptverhandlung gegen ihn.
Und du warst jetzt im November auch nochmal in Aschaffenburg, weil es da ein bundesweites Treffen unter Cold Case oder Altfallermittlern gegeben hat. Da wurde auch der Fall Klaus Berninger angesprochen.
Ja klar, weil das ja auch so ein bisschen einer der großen Fälle war, der Cold Case-Ermittler aus Aschaffenburg. Nach dem erwähnten Hasenkopffall ist das der zweite oder dritte, mit dem sie sich intensiv beschäftigt haben. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, viel Aufwand reingesteckt, aber irgendwie den Fall nicht geklärt. Aber die Ermittler sehen das nicht so. Sie sagen, wir haben sehr, sehr viel geschafft, wir sind weitergekommen und uns fehlen nur noch wenige Prozentpunkte. Und wir haben auch den Angehörigen wichtige Signale gegeben. Wir lassen das nicht in Vergessenheit kommen, sondern wir bleiben da dran. Die Angehörigen, glaube ich, die nehmen das auch wahr und schätzen das wert, dass da die Polizei weiter dran bleibt. Die Mutter hat sich auch bedankt und zum Beispiel eine Karte der Polizei geschickt am Geburtstag von Klaus und nochmal ausgedrückt, dass sie wirklich zufrieden ist, dass die Polizei da noch weitere Schritte unternimmt, auch wenn inzwischen jetzt wieder die Ermittlungen ruhen.
Und warum sind solche Treffen so wichtig?
Du meinst diese Treffen zwischen den Kriminalisten, genau. Die Altfallermittler, könnte man sagen. Ja, die müssen sich natürlich auch austauschen untereinander. Wir haben ja ein föderales Polizeisystem in Deutschland und die müssen sich vernetzen und sehen vielleicht nicht immer auf Anhieb oder haben nicht immer so die Möglichkeiten, auf Anhieb zu schauen. Unser möglicher Täter kommt ja auch für andere Verbrechen zum Beispiel noch in Frage. Denken wir an den Göhrde-Mörder, über den wir gesprochen haben. Der ist womöglich noch für viele andere Verbrechen verantwortlich, die sich nicht in der Region um Lüneburg ereignet haben. Und deswegen ist es wichtig, dass sich die Ermittler sich kennen, auf dem aktuellen Stand halten, auch bei den Methoden, die es da gibt, die sich weiterentwickeln. Und ja, die kennen sich viele inzwischen auch schon länger untereinander. Und ich hatte den Eindruck, da besteht ein guter Kontaktaustausch.
Wir hatten es eingangs gesagt, inzwischen ist der Mord an Klaus Berninger 34 Jahre her. Und je länger diese Cold Cases zurückliegen, desto schwieriger wird es natürlich auch für die Ermittler. Das hat dir Detlef Bub in einem Interview auch erzählt.
Es ist tatsächlich schon so, dass der Zeitfaktor immer eine große Rolle auch spielt. Ja, gerade bei Cold Case-Ermittlungen. Weil nämlich sich auf der einen Seite Beziehungen ändern sich, kann von Vorteil sein, kann auch unter Umständen von Nachteil sein. Es ist auch so, dass nicht alle Zeugen oder handelnden Personen von damals für uns jetzt heutzutage noch nach 32 Jahren erreichbar sind. Man muss die Zeit nutzen und man muss einfach mit dem arbeiten, was jetzt noch da ist. Und wir haben deshalb auch gesagt, wir werden intensiv die Ermittlungen durchführen, solange bis wir sagen, jetzt ist wirklich niemand mehr da, der uns noch weiterhelfen kann.
Also die Ermittler geben nicht auf, auch wenn die Ermittlungen offiziell ruhen. Sie wollen weiterhin den Druck aufrechterhalten und wissen zum Beispiel auch, dass wir diese Podcast-Folge aufzeichnen und haben ein Interesse daran, dass der Fall weiter in der Öffentlichkeit bleibt, weil sie einfach sagen, wir sind sehr, sehr nah dran an der Aufklärung. Uns fehlen nur noch ein paar Prozentpunkte. Es gibt wenige Personen, die dazu beitragen könnten, dass der Fall aufgeklärt wird, indem sie ihr Schweigen brechen. Aber momentan, so Zitat, kommen wir nicht gegen die Mauer des Schweigens an.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich die Beiträge von David Kopp auch ansehen möchten, die Ermittler und die Schwester Klaus Berningers, die hier zu Wort gekommen sind, auch einmal sehen möchten, dann klicken Sie auf die entsprechenden Links in unseren Shownotes, die führen Sie direkt in die ARD-Mediathek. In unseren Shownotes finden Sie auch den Link zum Zeugenaufruf des Bundeskriminalamtes und wo Sie sich hinwenden können, sollten Sie Hinweise zum Fall Klaus Berninger haben. Dankeschön, David, dass du bei uns warst und deine Recherchen zum Cold Case Klaus Berninger mit uns geteilt hast. Danke.
Aber gerne.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Anmerkungen, Kritik oder Fragen haben, schreiben Sie uns wie immer gern eine E-Mail an crimetime@mdr.de. Ein Danke außerdem auch an Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion. Mein Name ist Anne Eichhorn und ich wünsche Ihnen schöne Feiertage, liebe Hörerinnen und Hörer, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiederhören.
Aber das war's noch nicht von uns. Hier ist Mathis Kiesig von ARD Crimetime und ich habe noch eine Empfehlung für Sie. Dieses Mal aus der Fiktion. In der ARD Mediathek finden Sie jetzt die Fortsetzung der Serie Die Toten von Mano, Finsteres Herz heißt die zweite Staffel. Und darin ermitteln wieder Lona Ment und Frank Elling in Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um Mord, Menschenhandel und ein bulgarisches Waisenmädchen. Doch sie verschwindet. Die beiden Ermittler werden angeschossen und zwei Kollegen müssen übernehmen. Dabei ist gar nicht so klar, ob wirklich beide auf der Suche nach der Wahrheit sind. Die Serie Finsteres Herz, die Toten von Mano 2 finden Sie in der ARD-Mediathek und unter dem Link in unseren Shownotes.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.